2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Man tändelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Moin, es ist Sonntagabend und 19.10 Uhr ist fast eine Stunde vorbei. Ich begrüße euch ganz herzlich zu der Nach dem Spielausgabe des Millantons nach unserem Heimspiel gegen den Karlsruher SC. Das Spiel des 25. Spieltags der zweiten Liga fand am Samstag, dem 5.3. um 13.30 Uhr im Millantor statt. Das Spiel gegen die Karlsruher endete 3:1 für den magischen FCSP. Die Torschützen waren zum 1:0 Giré in der 14. Minute nach Vorlage von Hartl, 2:0 in der 25. Minute ebenfalls Giré nach Vorlage von Burgstaller, 3:0 von Simon Mackinock nach Vorlage von Beifuß und das 3:1 fiel in der 66. Minute durch Philipp Hofmann. Vorlage war Gordon. Mein Name ist Kasche und bei Twitter findet ihr mich unter Blutgrätsche Deluxe. Mit mir dabei, wie im VDS, ist wieder Jörn. Moin Jörn, schön, dass du wieder dabei bist.
Moin Kasche, danke nochmal für die Einladung, auch nach dem Spiel, auch wenn es mir nicht ganz so leicht fällt heute. Aber
schön, dass du dabei bist, vielen Dank. Bevor wir in die Halbzeit eintauchen, endlich wieder viele Menschen im Stadion, 22.158 ZuschauerInnen. Wie war das Gefühl? Du warst ja da.
Ich fand es tatsächlich schön und ich tue mir immer noch so ein bisschen schwer mit den Post-Corona-Bedingungen, die es so gibt, also dass man sich so gefühlt nicht ganz so frei an einem Spieltag bewegt, aber ich fand es toll, also über 20.000 Menschen im Stadion. Ich finde, man hat auch deutlich gemerkt, dass wieder die Dauerkarten und so ihre normale Gültigkeit hatten, so dass quasi die Leute wieder dastehen, wo sie hin müssen, sage ich mal. Und es war eine deutlich andere Atmosphäre wie quasi direkt einen Monat davor gegen Paderborn. Da war ich spontan bei dem Samstagabendspiel. Und da hat man schon irgendwie, hatte ich so zumindest das Gefühl von Atmosphäre, dass da schon noch eher, also überspitzt formuliert, so ein paar Touristen da waren. Ich muss mich ja auch dazu zählen. Von daher, also für das Paderborn-Spiel. Von daher fand ich es sehr schön. Und ja, mit der Familie im Rabaukenblock gewesen, alles gut.
Alles klar. Ich habe das Bild ja noch von Willi Wildpark noch gesehen.
Ach, der hat es endlich geschafft.
was ich auch gesehen habe, in Absprache mit den Sponsoring-Partnern hat der FCSP entschieden, zum Heimspiel gegen den KSC auf Bandenwerbung zu verzichten. Statt der üblichen Werbebotschaften wurde das ganze Spiel über ein Zeichen gegen den Krieg und für Frieden in der Ukraine gesetzt. Auf Deutsch, Englisch, Ukraine und auch auf Russisch. Ich fand das ein sehr gutes, sichtbares Zeichen. Auch ein sichtbares Zeichen war, dass unsere Spieler mit dem Aufstrich, T-Shirts mit dem Aufdruck No War trugen, nicht nur zum Einlaufen, sondern auch nach dem Spiel. Fand ich sehr schön, muss ich sagen, dass man das nicht nur zum Warmlaufen aufzieht.
Und es war ja nicht nur bei der Bande und so, ich fand das Zeichen auch super und schön, sondern man hat es auch gesehen, dass sich das Millerntor an ganz vielen Ecken und Enden kreativ, wie man es kennt, auch quasi beteiligt hat an der Aktion.
Genau, der Rabaukenblock auch, ne?
Ja, genau, mit Rabauken Peace T-Shirts ebenfalls. Und ja, wie gesagt, so wie man es kennt, an allen Ecken und Enden waren Solidaritätsbekundungen mit den Menschen in der Ukraine, die es, glaube ich, am nötigsten aktuell brauchen. Und das ist auch das richtige Zeichen. Wie überall eigentlich auch im Fußball letztes Wochenende.
Fand ich auch. Was ich ebenso beeindruckend fand, war die Resonanz auf den Aufruf zur Sachspendensammlung. Mehrere Kleinbusse und ein 40-Tonner waren bereits vor Anpfiff prall gefüllt, hat Tim mir erzählt, so dass sogar noch weitere Transportmöglichkeiten organisiert wurden. Mega, richtig gut.
Ja, und ich habe vorhin auf Twitter noch gesehen, dass tatsächlich händeringend quasi zwei, ich weiß jetzt nicht, wie der Stand ist, wir haben Sonntagabend, aber dass händeringend noch 2 7,5-Tonner gesucht werden, um das ganze Material quasi und die Spenden einzusammeln. Das finde ich mega super. Und vorhin auch, glaube ich, der Fanladen war es gesehen, wie die Kolonne quasi sich auf den Weg gemacht hat. Da Respekt auch von Leuten. Und ich kann mich da auch nur bedanken oder ich glaube, dass so viel Spenden zustande kommen. Und das ist ein richtig super Zeichen in blöder Zeit.
Ja, finde ich auch. Finde ich auch. Mega gut. Mega gut. Das ist, manchmal hat man doch noch so ein bisschen Hoffnung. Ding Dong Werbung. Unangenehmer Übergang, aber muss sein. An dieser Stelle möchte ich kurz Werbung für unseren Sponsor machen. Die Kehrwieder Kreativbrauerei aus Hamburg unterstützt den Millanton-Podcast schon eine ganze Weile und explizit seit dieser Saison das VDS-NDS-Format. Heute möchte ich euch ein Bier vorstellen, welches vom Genussfaktor locker mit unserer ersten Halbzeit des Spiels gegen den KSC mithalten kann. Ich spreche vom Dominica. Das Dominica ist ein, und ich muss mal wieder zitieren, weil die haben so schöne Texte auf der Webseite. Double Dry Hop Pale Ale und schmeckt nach Karibik. 6 verschiedene Hopfensorten, sehr großzügig eingesetzt, sorgen für ein fruchtig-tropisches Aroma. Gleichzeitig macht die geringe Bittere der moderate Alkoholgehalt und seine Leichtigkeit das Dominica zu einem Bier, das man in der warmen Karibik-Sonne genießen möchte. Oder am Elbstrand. Kann man sich dann aussuchen. Wohl bekommst, sage ich mal. Mehr zur Kehrwieder Kreativbrauerei findet ihr unter kehrwieder.bier, Bier in der englischen Schreibweise. Und denkt bitte daran, dass ihr Bier wie alle alkoholischen Getränke verantwortungsvoll genießt. Werbung Ende. Ja, jetzt fallen wir mal wie die Tür ins Schloss in die erste Halbzeit. Beide Mannschaften Pokal gebeutelt, hatten dann Wechsel in der Startaufstellung. Bei uns kamen 3 neue rein: Christopher Buchtmann, Simon Mackinock, Nicola Vasil waren neu im Vergleich gegen Union Berlin. Für sie mussten dann Dennis Marsch, Afis Aremo und Maximilian Dittgen weichen. Und wir starteten in unserem klassischen 4-4-2 mit Raute. Bei euch hat Christian Eichner nach der Niederlage gegen Schalke ebenfalls dreimal gewechselt. Zweimal, Entschuldigung. Jerome Gondorf, Kyung-Rok Choi blieben draußen und Marc Lorenz und Lukas Cueto waren in der Startelf, das sich dann in einem 4-3-3 aufstellte. Tim meinte in seinem Artikel, den ich euch auch in den Shownotes sehr ans Herz legen werde, meinte in seinem Artikel, dass das fast schon ungewohnt für die Gegner des FC St. Pauli war, weil ihr euch nicht in einer Dreierkette angeordnet hattet. Warum hat euer Coach das nicht gemacht?
Ja, zunächst muss ich sagen, es waren sogar 3 Wechsel. Der Van Rijn musste für den Marco Tiede einspringen. Der hat sich nämlich, der war angeschlagen. Der saß dann quasi auf der Bank. So als letzter Mohikaner. Es war auch einer der wenigen, der nicht eingewechselt wurde dann, weil er angeschlagen war. Und genau, der Diego, also der Kapitän, war gelb gesperrt. Deshalb kam der Marc Lorenz rein und Cueto, ich habe es noch im Vorgespräch gesagt, beziehungsweise bei der letzten Ausgabe, dass ich bin so froh, dass der Choi wieder dabei ist, der Kyung, und dann hat er sich auch verletzt im Volkspark, war schon abgereist aus Hamburg, dementsprechend hat dann Cueto gespielt. Was mich ein bisschen gewundert hat, tatsächlich war, dass er im 4-3-3 geblieben ist, weil der Tim hat mich tatsächlich auch kontaktiert vorm Spiel nochmal, genau wegen dieses Rätsels, weil wir eigentlich keinen Spieler haben, der den Diego richtig ersetzen kann aktuell. Und ja, er hat sich dann für Marc Lorenz entschieden. Marc Lorenz ist wirklich ein gelernter Linksaußen. Das war aufgrund des Personalmangels, glaube ich. Ich hätte eher ein 4-4-2 erwartet, flach. Aber gut, so sind wir dann erstmal ins Spiel rein und hat ja auch 15 Minuten geklappt. Einigermaßen.
Ja. Nur, dass wir nicht getroffen, meinst du, in den 15 Minuten?
Ja.
lass uns auch mal in den Spielverlauf eintauchen.
Ich meine, man merkt halt, er geht so ein bisschen ins, was heißt Risiko, aber er entscheidet sich halt fürs gelernte System und ich finde halt, direkt vorm 1-0 sieht man es, da ist der Marc Lorenz auf der linken Seite beim Doppelpass nicht ganz so wach, was das Mitgehen angeht. Ja. Und dann gibt's halt Platz und dann klingelt's direkt in der Mitte. Und ja, da hatten wir überhaupt keinen Zugriff hier eigentlich die ganze erste Halbzeit. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt die erste Halbzeit war weniger ein Problem von den Leuten und vom System, sondern eher vom Kopf vor allem.
Ja, wir beginnen ja so, unsere Spiele eigentlich immer so offensiv und sehr druckvoll. Tim hat in seinem Artikel auch geschrieben, dass ihr im Anlaufverhalten schon sehr, sehr viel Probleme hattet, uns dadurch Räume für unser schnelles und sicheres Kombinationsspiel geboten habt. Wie hast du das wahrgenommen? Also jetzt abgesehen von Lorenz, weil der hatte eine undankbare Aufgabe, der musste ja immer wieder einschieben und musste immer wieder Lücken stöpfen in dem Sinne.
Ja, also auf jeden Fall, ich glaube, das, was der Eiche auf der Pressekonferenz danach gesagt hat, dass wir halt überhaupt keinen Zugriff bekommen haben, auch beim Pressing, weil das Pressing ist eigentlich ziemlich gut, vor allem mit den drei Jungs vorne und den Leuten, die dann nachschieben dementsprechend, aber das hat halt auch von Anfang an nicht funktioniert. Und am Ende war es dann so, ich glaube, wenn man das erste Gegentor ein bisschen rauszögern kann, dann steigt quasi, das ist so eine Binsenweisheit, dann steigt die Chance, dass man sich reinarbeitet ins Spiel. Das hat der Trainer, glaube ich, auch nach dem Spiel ganz gut gesagt, dass der Rucksack der mentale schwer war und wenn man halt dann früh ein Gegentor kassiert, ist ganz vorbei. Also ich glaube, die waren einfach nicht auf dem Platz. Also ich habe mit meinen Leuten geschrieben auf WhatsApp und so weiter und so fort. Es wirkte halt so, als wären die gar nicht auf dem Platz gewesen in der ersten Halbzeit. Also weder im Anlaufverhalten noch im Zweikampfverhalten. Das war halt alles de facto unterirdisch. Aber ich mache denen nicht so einen großen Vorwurf. Ich sag's mal so, wenn wir jetzt auf den FC St. Pauli getroffen wären, wir wären Fünfter gewesen, der FC St. Pauli Vierter und wir müssen da punkten oder wir müssen da Punkte holen, dann wäre ich enttäuscht gewesen von der ersten Halbzeit. So kann ich sie mir so ein bisschen erklären, aufgrund des Pokalspiels und der besonderen Situation. Die Leistung des FC St. Pauli natürlich nicht schmälern soll. Man weiß, was man erwartet, wenn man gegen FC St. Pauli spielt dieses Jahr. Zumindest in den ersten Minuten, die treffen ja relativ häufig früh.
Ja, also ich glaube, wir sind jetzt bei 12 oder 13 Treffern in der Anfangsviertelstunde. Ich meine 12. Das ist, da kommen wir ja gleich zu. Also wir haben, bevor das 1-0 fiel, waren wir ja schon sehr, sehr viel, sehr, sehr früh vorne bei euch im Strafraum. Ich glaube, da hatten wir, glaube ich, in den ersten 10 Minuten schon zwei Ecken und eine dicke Chance von Burgi. Irgendwie, da waren wir schon sehr einfach und schnell vorne immer. Die erste gefährliche Situation von euch gab es dann schon in der 10. Minute. Und wie nicht anders zu erwarten, vielleicht war es doch anders zu erwarten, aber eigentlich nicht. Standard, an dessen Ende Hoffmann den Ball nicht genug Druck mitgeben konnte. Hoffmann war sehr agil, fand ich, wieder vorne, trotz den 120 Minuten in den Beinen.
Ja, also den würde ich tatsächlich auch unabhängig von seinem Tor, würde ich den auch hervorheben, weil der hat, ich fand vor allem in der zweiten Halbzeit, hat der unfassbare Körpersprache gehabt. Er hat nach dem Spiel auch gesagt, ja gut, okay, ich stehe da schon in der Pflicht, ich bin beim HSV nur 80 Minuten auf dem Platz gestanden, nicht 120 Minuten und er hat sich gut gefühlt und er wollte halt unbedingt noch was bewegen und ihm war es halt wichtig, dass man noch was bewegt, aber zur zweiten Halbzeit kommen wir ja noch. Aber Hoffmann würde ich auf jeden Fall rausstreichen. Wenn was gegenüber ihn, auch von der Körpersprache und von der Mentalität, dann war es über den Hoffi bei dem Spiel definitiv.
Ja, 14. Minute, also 4 Minuten später nach eurer Chance, klingelt es dann bei euch im Kasten. Das sah sehr, sehr schön aus, muss ich sagen. Also es war so ein bisschen Tiki-Taka-mäßig. Ihr hattet überhaupt keinen Zugriff gekriegt. Zander rechts auf Burgi, der Buchtmann einsetzte, dieser direkt auf Giré weiterspielte. Dieser dann im Doppelpass mit Hartl und zack, stand es 1-0.
Ja, und vor allem auch so, wie es klingelt, muss man sagen, das spricht ja auch viel für diese fehlende Handlungsschnelle da in der ersten Halbzeit. Ja. Ich meine, Kobalt blockte noch, aber der Kofi ist sofort da und ballert das Ding halt dann rein, kompromisslos. Ja. Und es ist schon so symbolmäßig.
Ja, fand ich auch. Ja, hast du recht, ja.
Das ist dann, ja, dann steht's 1-0 und da habe ich schon im Stadion gedacht, okay, boah, jetzt wird's schwer heute. Und dann ging ja die Welle los. Das war ja dann wie so ein Orkan gewissermaßen. Ja,
das hat man aber auch angesehen, ne? Also ja. das jetzt so, oh nein, jetzt kriegen wir richtig auf den Sack. Irgendwie ja, so, genau. so ein Gefühl kam, war bei den Spielern zu spüren, hatte ich das Gefühl.
Ja, weil total.
Und wir haben auf einmal so, okay, die nehmen wir jetzt auseinander. So sind die auf den Platz gegangen. Die wollten die auseinandernehmen. Was haben sie dann, also so ging es halt weiter, ne? Also 17. Minute, Hartl kam aus der Distanz zum Schuss.
Genau,
dann 21. Minute, da habe ich ein bisschen gedacht, in der 21. Minute dachte ich so, oh, jetzt kriegen wir doch noch, jetzt kriegt ihr einen Elfmeter, weil Beifuß da gegen Warnicek etwas zu spät kam. Wo ich dachte so, oh, ey, das habe ich aber auch schon, da hat er in dieser Saison aber auch schon mal jemand auf den Punkt gezeigt
für sowas. Er räumt den definitiv ab. Ja. Finde ich schon. Die Frage ist halt, ob man das so bewertet, ob der Ball schon quasi so aus dem Spiel war, glaube ich. Ich habe jetzt die Bewertung gar nicht gelesen, ob es da überhaupt was gab von Colinas Erben oder so auf Twitter, aber ja. ich muss ehrlich sagen, ich war von der Leistung des FC St. Pauli so eingeschüchtert, dass ich da überhaupt gar keinen Elfmeter gefordert hätte in der Situation. Und ja, aber ja, ich habe draußen vorm Stadion auch einen Kumpel getroffen, der drüben war, und der meinte, der räumt den doch voll ab und so, es muss ein Elfmeter sein. Und ich hatte es jetzt von der Gegenseite, ich war ja da in der Ecke von der Süd, da ist ja der Rabaukenblock, hatte ich es jetzt gar nicht als so krass gesehen, aber er kommt wohl schon zu spät und räumt ihn ab.
Ja. Also gut, aber ich glaube, das ist so eine Kann-Entscheidung, ne? Also, ja. Hättest du geben können, hätte sich Beifuß auch nicht beschweren dürfen. So. Ja, es ist halt einfach ein bisschen zu ungestüm reingegangen.
Keine hundertprozentige Fehlentscheidung wahrscheinlich.
Ja, genau. Ja, hätte, ist aber nicht. Und fast im Gegenzug fällt dann das 2-0, weil Irvine sehr schön zu Pacarada verlagert hat. Und der hatte richtig viel Platz vor sich, hat dann Hartl angespielt, dessen Schuss wurde zwar abgeblockt, prallte dann zu Burgstaller, der den auch irgendwie noch so, weiß ich nicht, so unglücklich für euch zu Giré querlegte, und ja, der schob dann halt einfach ein. Aber auch da wieder VAR und ganz schön lang, fand ich. Also das habe ich
ja nicht ganz sehr verstanden. Lang.
Ja, das habe ich nicht verstanden. Also dafür, dass es so klar war, dass er so, da musstest du ja nicht mal eine Linie ziehen.
Irgendwie. Ja, also witzigerweise, diese ganzen Kreisel vom FC St. Pauli sind quasi vor meiner Eckfahne alle entstanden, auch das 2-0 da. Mhm. Die haben ja auch nicht ganz verstanden, warum das so lang dauert. Also ich dachte am Anfang tatsächlich, dass es eher um Hand oder so geht, aber das kam ja dann direkt, dass es irgendwie abseits ist. Und ja, war aber dann ja erledigt nach ein paar Sekunden. Ja, es ist gar nicht so ein paar Sekunden. Wir standen relativ lang rum tatsächlich auch.
Also ich hatte auch das Gefühl, das waren mindestens fast ein, zwei Minuten. Das dauerte wirklich richtig lange. Naja. Egal. Am Ende war es dann Tor. So. Bums. So einfach ist es dann halt auch manchmal. Ich hatte ab dem 2-0 noch mehr das Gefühl, dass ihr von diesem Tempo und Spielwitz einfach überfordert wart. Also da
ja. auch also diese. Das war ja wirklich so, die Schlagzahl, die ging ja höher. Mhm. Und irgendwie hätte es ja schon, das ist ja quasi die Dramaturgie der nächsten Minuten. Der Simon hat zwar im Strafraum relativ einfach und locht halt ein dann das Ding. Ja. Und quasi nicht mal 60 Sekunden später liegt der Ball wieder im Tor. Und da dachte ich, what the fuck, wenn die so weitermachen, dann schießen die das nächste Tor 30 Sekunden später. Aber das vierte hat ja dann nicht gezählt. Wow.
Ja, das fand ich auch. Ich fand da auch, wir haben da mega gut gespielt. Auch wenn wir jetzt, Tim hat das unsere Exit-Strategie genannt, ne, den langen Ball auf Mackinock zu spielen. Und auch da muss man dann halt leider sagen, konnte Beifuß den Ball nur spielen, weil euer Pressing nicht mehr funktioniert hat. Euer Anlaufverhalten schwach war. Und deshalb konnte er den Ball wunderschön auf Simon Mackinock spielen. Und der hat ihn, da muss ich sagen, hat Kobalt aber auch echt schlechtes Stellungsspiel gehabt, ja. Also dieses hat den Ball natürlich wunderbar angenommen, mit der Brust weitergelegt und im zweiten Kontakt dann rein mit einem satten Volley ins rechte Eck reingezimmert. Aber das war so eine ganze Fehlerkiste der ersten Halbzeit auf einen Blick, ne? Zögerliches Anlaufen von unserem Innenverteidiger, dann schlechte Positionierung, kein Zugriff, körperlos und keine Hilfestellung vom zweiten Innenverteidiger oder vom eingerückten Außenverteidiger. Also alles kommt zusammen. So, das war das Paradebeispiel, fand ich irgendwie.
Ja, ich glaube, es war dann auch folgerichtig, dass der Kobalt raus ist. Der war ja auch irgendwie angeschlagen, ist ja schon nach Hamburg gereist und man kann es quasi nicht an einem Spieler festmachen, aber es war alles ein Riesenmurks die ersten 45 Minuten. Mhm. Und ich find's interessant, weil dass der Eiche dann auf der PK gesagt hat, dass man durchaus Totalausfall haben kann, mal eine Halbzeit, dass man aber dann versuchen muss, dass man es irgendwie kosmetisch hält, dass man irgendwie in der zweiten Halbzeit, nachdem man sich geschüttelt hat, nochmal die Chance hat, ranzukommen. Das finde ich auch immer spannend, so diese Dynamik, die sich in so einer Halbzeit ergeben kann, immer. Gerade heute wurde ich daran erinnert, so heute vor 13 Jahren war dieses Spiel gegen Rostock, das dann am Ende 3-2 ausging. Da sagen auch alle Spieler bis heute vom FC St. Pauli, wir haben nur geguckt, dass wir mit 0-2 in die Kabine kommen, dass wir irgendwas machen können. Und das hat am Samstag leider nicht funktioniert.
Ja, zum Glück.
Es hätte eher 4 oder 5-0 stehen müssen.
Ja, ehrlich gesagt. Genau. Genau, eigentlich hätte es, das stimmt, da gebe ich dir recht. Also da waren, wir sind, ich finde, wir sind manchmal sehr, sehr schlampig in der Effektivität, was das Scoren betrifft. Also es hat damals gegen in Regensburg war das so, jetzt gegen euch wieder auch die Konter nicht richtig ausgespielt teilweise. Das ist halt, manchmal gehen wir ein bisschen sorglos mit diesen Chancen um. Und ich hatte dir ja dann machen wir jetzt mal einen Haken hinter der ersten Halbzeit. Das 4-0 hätte eigentlich, war ja abseits, was Hartl eingenetzt hatte. Wenn wir das mal so zusammenfassen, war die erste Halbzeit klar für uns, ne? 12-3 Torschütze, 63% gewonnene Zweikämpfe, also verdiente Führung, so Bums. Und ich hatte dir in der Halbzeit geschrieben, so, 3-0 ist gefährliches Ergebnis. Ne? Wir erinnern uns alle an Ewald Lien, der sagte, 4-0 ist das schlimmste Ergebnis, weil dann alle zu sicher sind. Aber 3-0 ist, er sagte auch, beim 3-0 haben die Leute dann immer noch so, da werden sie sorglos. So, und davor hatte ich so ein bisschen Angst dann auch, so, ja, weil wir jetzt schon ein paar Spiele hatten, wo die zweite Halbzeit nicht ganz so überzeugend war. Christian Eichner hat das Ganze zusammengefasst, dass ihr anfangs körperlos gespielt habt, keine Zweikämpfe in der letzten Reihe geführt habt. Ich habe mich dann gefragt, ob er nicht damit auch von seiner taktischen Ausrichtung ablenken wollte, denn die, das werden wir gleich in der zweiten Halbzeit sehen, hat er ja dann geändert.
Ja, ich glaube, wie gesagt, wie ich vorhin schon meinte, es ist quasi ein Zusammenspiel aus vielen Faktoren. Das war die taktische Ausrichtung, das war einfach die fehlende Griffigkeit. Der Kopf war nicht frisch und er hat quasi dann das gemacht, womit ich eigentlich gerechnet hatte, weil das ist das zweite System, das wir zumindest können, weil wir es schon gespielt haben ein paar Mal in der Saison. Er hat dann auf 4-4-2 flach umgestellt, hat dann Schleusner gebracht, womit ich gerechnet hätte, dass der quasi den fehlenden Mann im Mittelfeld dann ersetzt, dadurch, dass er einen zweiten Stürmer bringt. Und hat dann, und ich glaube, die anderen Wechsel waren wegen der fehlenden Frische. Heise spielt eigentlich auch durch, da hat er dann Kilian Jakob gebracht, der hat zum ersten Mal so viele Minuten spielen dürfen. Und eben den Gordy für den Kobalt. Und bei Gordon hatten wir schon im Vorgespräch, hat es mir besonders gefallen, dass er jetzt tatsächlich sein 15. Spiel gegen St. Pauli gemacht hat.
Ja.
Und ich habe mir dann im Spiel überlegt, ob er eigentlich einer der einzigen Spieler ist oder einer der wenigen Spieler, der im komplett alten Stadion gespielt hat am Millerntor und im komplett neuen. Also das, was Fabian Boll eigentlich leider nicht vergönnt war. Ja, und ich glaube, er könnte einer der wenigen Spieler sein, bei denen es so ist. Ja, aber ja, und ich glaube, der Eiche hat dann quasi genau auf den Faktor gesetzt, dass man ein bisschen zurückschaltet. Ich glaube, wenn man 3-0 führt, schaltet man grundsätzlich ein bisschen zurück. Also St. Pauli hat sich auf jeden Fall ein bisschen zurückgenommen nach dem Zeitenwechsel. Aber der KSC war auch einfach griffiger und besser im Spiel. Ja. Und ich sehe es jetzt mal so, die zweite Halbzeit war eine gute Vorbereitung auf die kommenden Spiele. Es war ungefährdet bis zum Ende für den FC St. Pauli, aber da würde ich mich dem Eiche anschließen. Wäre 10 Minuten vor Schluss noch ein zweites Tor gefallen für den KSC. Die 10 Minuten hätte ich auch gerne angeguckt. Weil irgendwie, ich kann dir gar nicht sagen, warum. Ich weiß nicht, ob es den anderen Zuschauern im Stadion so ging. So ab einer gewissen, spätestens nach dem ersten Tor, so ab der 70., 75. Minute habe ich schon so eine, die Laune im Stadion war schon gut, aber es war halt wirklich so in manchen Situationen so nach dem Motto, oh Gott. Wenn es jetzt klingelt, geht's wieder los. So, also es war jetzt keine angespannte Atmosphäre, weil es kein Pokalfight war oder so. Und wie gesagt, das war ein hochverdienter Sieg des FC St. Pauli, aber ich weiß nicht so. Wenn ein zweites Ding reinfällt, dann wird's, glaube ich, nochmal richtig spannend, weil da muss man ja auch als Mannschaft, die sicher führt, auch irgendwie den Hebel wieder umlegen können. Und das Gefühl hatte ich nicht. Was ich tatsächlich komisch fand, war, dass Schulle so spät reagiert hat auf die Umstellung bei uns. Also, dass er nicht viel früher beispielsweise einen Affis gebracht hat oder einen Finn-Ole Becker. Also, dass er damit wartet bis, glaube ich, weit in die 70er. Ja, 75. Kam die erst und 73. Kam genau. Affis Aremu. Also, ich weiß nicht, da hätte ich ein bisschen früher reagiert, so vom Gefühl her. Und ansonsten muss man halt auch, ansonsten, was großes Manko beim FC St. Pauli, muss man definitiv sagen, alter Schwede, die Konter. Macht einen rein, dann
da ist der Sack zu.
Ja, und der KSC denkt sich dann wahrscheinlich auch endgültig, komm.
Ja, das glaube ich nämlich auch. Aber was, also als die Aufstellung war ja dann, dass sich wer war das, Gollner und Cueto dann quasi auf die Mittelfeldposition haben zurückfallen lassen, so auf die Außenposition, genau. Und immer wieder diese Vorstöße gewagt haben. Das war richtig, das war auch das Anlaufen, war eine ganz andere Nummer. So, ne?
Ja.
Das, so, dieses Unterdrucksetzen, das war schon, ihr habt ja euch dann auch Chance um Chance quasi herausgespielt, ohne wirklich, da muss ich aber dann auch wieder sagen, ohne wirklich zwingend zu sein.
Nee, so, ne? Genau, also es gab vielleicht nach dem Tor vom Hoffi gab es noch ein, zwei Situationen, wo man sagen kann, okay, wenn da ein Tor fällt, dann wird es vielleicht nochmal gefährlich. Es war aber jetzt natürlich keine Lawine, sage ich mal. Also einmal Cueto, wo er plötzlich völlig frei ist und das Ding irgendwie fast aufs Dach jagt.
Ja.
Aber und einmal nach einer Ecke war es, glaube ich, wo der O'Shaughnessy irgendwie etwas überrascht, etwas überrascht. Aber sonst natürlich zwingend war das nicht. Ja. Aber ich glaube, das war tatsächlich fürs Selbstgefühl oder fürs Gefühl, wie man in die nächsten Spiele geht, tatsächlich wichtig. Also genau, so.
Ist halt auch noch eine Frage, die ich gleich nochmal stellen möchte. Was mich so ein bisschen, also da hat auch Timo Schulz nach einer PK nochmal drauf hingewiesen, diese weiten Einwürfe von der Seite,
ja.
dass eurem Spieler dann wirklich, er meinte so, ey, dem müssen doch die Arme wehtun von diesen ganzen Dingern, die er da in den Strafraum geschmissen hat. Da muss ich sagen, da haben wir echt gut verteidigt. Also im Gegensatz zu den Spielen voran, muss ich wirklich sagen, dass da auch Simon Mackinock, der wirklich viele Wege gemacht hat, und auch da sagte Timo Schulz irgendwie, hat ihn ja richtig hervorgehoben in der PK. Der meinte, der wäre, glaube ich, in seinem Leben noch nie so viel in einem Spiel gelaufen wie in dem Spiel. Also der stand dann, hat ja jedes Ding rausgeklärt da. Also das war
ja auf jeden Fall
mega gut. Also da war ich echt.
Krass. Darauf hat es sich St. Pauli gut eingestellt grundsätzlich. Nichtsdestotrotz ist, glaube ich, so, auch wie bei Eckbällen, da macht es halt irgendwann die Menge, weißt du? Also so, wenn du 10 verteidigst, ist scheißegal, wenn es beim 11. Mal nicht funktioniert, ist er vielleicht doch drin. So, das ist ja immer das Blöde bei so, wenn man viele Ecken kassiert und viele Einwürfe. Nichtsdestotrotz finde ich quasi, dass man das als Möglichkeit hat und quasi als zusätzlichen Kniff, dass du auch schon sie so weit reinwerfen kann, bis mindestens zum Elfmeterpunkt, finde ich schon klasse, und da bin ich mal gespannt. Das wird man sicherlich noch ein paar Mal sehen, diese Saison von ihm.
Ja, das ist ja auch ein Stilmittel, damit kannst du ja wirklich arbeiten. Ne? Das
ja,
ist
halt, total.
Und wenn du, das macht bei euch, glaube ich, bei Ramovic, ne? Der ist für Standards und diese Situation zuständig. Und ich finde, das ist halt, das siehst du halt, dass solche Sachen, so ruhende Bälle, halt einfach immer gefährlich sein können. Ist ja bei uns auch so, ne? Wir haben ja auch jetzt in den letzten 3 Spielen, glaube ich, 2 Treffer dadurch erzielt. Das ist immer gefährlich. So, wenn du die gut ausspielen kannst, bei den Einwürfen bin ich echt ein bisschen beeindruckt gewesen, muss ich wirklich sagen. Aber auch fand ich ein bisschen eindimensional, weil ich bin, das ist so, lang und weit bringt Sicherheit, ne? So eine Art.
Ja, gut. Andererseits, man muss es ja immer weiter probieren. Ich meine, beim 3-1 oder so oder bei dem Spielstand haben sie ja auch nicht mehr so viel zu verlieren, und dann, man weiß es ja nicht. Die werden jetzt sicherlich auch gesehen haben, dass es da gewisse Probleme gibt im Zentrum manchmal bei der Verteidigung. Warum nicht immer wieder probieren?
Ja, genau. Das also, macht ja auch Sinn, vor allem wenn du so einen Zielspieler drin hast wie Hofmann, der halt auch einfach sehr, sehr präsent ist und sich auch einfach durchzusetzen weiß, ne? Das muss man ja auch dazu sagen. Ich würde mal sagen, wir müssen jetzt nicht noch durch jede Chance gehen, die da war. Am Ende steht ein 3-1. Für mich nicht unverdient aufgrund der ersten Halbzeit. Ich würde mich da jetzt mal an dem Fazit von Timo Schulz anschließen. Die erste Halbzeit war richtig gut von uns. In der zweiten Halbzeit war Karlsruhe dann griffiger. Sie haben mit ihrem Zielspieler Hofmann auch ganz einfach gespielt. Ich tue mich eigentlich schwer damit, aber heute gibt es ein Sonderlob für Simon Mackinock. Ich hatte das Gefühl, er stand heute dreimal auf dem Platz. Dem kann ich eigentlich nichts hinzufügen. Wie fällt denn dein Fazit aus?
Also mein Fazit war, ich würde sagen, erste Halbzeit war definitiv unterirdisch oder katastrophal aus verschiedenen Gründen. Nicht zuletzt wegen diesem dramatischen HSV-Spiel auf jeden Fall, das muss man schon sagen. Zweite Halbzeit haben wir quasi 1-0 gewonnen. Aber ich glaube, das geht in dem Sinn in Ordnung. Ich glaube, ein 3-2 oder gar ein 3-3 wäre an dem Tag definitiv nicht verdient gewesen. Und ich sehe die zweite Halbzeit quasi auch eher schon als Vorbereitung auf die kommenden Aufgaben, damit man quasi mental sowohl das HSV-Spiel als auch quasi die schlechte erste Halbzeit so ein bisschen hinter sich gelassen hat. Und am Ende haben die Fans da bei uns im Blog auch das Achterbahnlied gesungen. Das ist so ein, ich finde, das wird immer angestimmt, wenn man jetzt vielleicht verloren hat, aber trotzdem quasi, also es heißt irgendwie, es geht voran auf der Achterbahn und wir sind euer 12. Mann. Also es soll quasi so symbolisieren, Männer, es geht hoch, es geht runter, wir sind immer da, so in die Richtung. Und das hat der Fanblock, also die haben da, glaube ich, auch ein feines Gefühl oder feines Gespür dann für die Situation. Und 3-1 geht absolut in Ordnung. Ich hätte es vor der Woche auch unterschrieben mit quasi der Vorgabe oder mit der Bedingung, dass wir ins Halbfinale einziehen im DFB-Pokal, was dann nicht funktioniert hat. Ja. Also damit hätte ich quasi unter uns gesagt, dem HSV maximal Schaden zufügen. Wäre unter dem Gesichtspunkt sehr schön gewesen, jetzt hat es nicht sein sollen. Ich fand noch so ein bisschen was zwischen den Zeilen interessant tatsächlich, was der Eiche gesagt hat zu der mentalen Geschichte, dass es quasi nicht nur ein krasser, also relativ kurze Zeit ist zwischen Mittwochabend im Pokalspiel und dann Samstag wieder am Millerntor antreten, sondern dass es halt auch, also mental nicht einfach ist, das quasi abzuschütteln, sondern was ich interessant fand, war, dass ihm so ein bisschen auch dass er das angemerkt hat, dieser Klassenfahrtcharakter, dass er jetzt erstmal froh ist, die ganzen Leute nicht mehr 2,5 Tage zu sehen. Genau. Das hat er, glaube ich, gar nicht böse gemeint, aber ich habe da nochmal drüber nachgedacht, wie so Fußballprofis ticken. Ja. Die brauchen sehr viel geregelte Abläufe und Routinen. Und ich glaube halt wirklich, um das Spiel nochmal ein bisschen besser zu verarbeiten, wäre es besser gewesen, man hätte zu seiner Familie fahren können, zu seinen Kindern, zu seinem Hund, da einen Tag komplett in den Wald und abschalten. So haben sie jetzt das dicke Walross gesehen in Hagenbecks Tierpark und haben Selfies mitgenommen mit dem. Ist vielleicht auch was. Und ein paar Currywurst hätte es auch gegeben.
Ja, das hat er dann am Ende noch gesagt. Ich fand es auch sehr beeindruckend, dass er, ich will die Jungs auch mal 2,5 Tage jetzt nicht mehr sehen. Das hatte ich auch gedacht. So, ja, kann ich mir vorstellen, das ist so eine Art Koller, der dann so eintritt, wenn du die Leute zu lange siehst.
Ich glaube, so habe ich ja erlebt öfter, ich glaube Fußballspieler oder die machen das sehr, also das Mentale machen sehr viele mit sich selbst aus und da brauchen sie quasi auch eine Umgebung, die sie gewohnt sind und also ich kann das schon nachvollziehen. Ich glaube, das war gar nicht so sehr irgendwie genervte Kritik oder so, sondern einfach so dieses Abschalten fällt halt schwer, weil du hockst halt im Hotel und du hockst halt quasi auf den Typen drauf, mit denen du jetzt da 90 Minuten oder am Mittwoch 120 Minuten auf dem Feld standst und ich glaube, da ist es so ein bisschen mental einfach abzuschalten und wieder frisch im Kopf zu sein, ist da nicht ganz so einfach.
Ja, Timo Schulz hatte da im Interview nach dem, also auch in der Vorspiel-PK gesagt, dass er erstmal, dass es auch erstmal einen Tag, dass sie erstmal einen Tag Pause brauchen, um das Spiel verarbeiten zu können. Ja. Jetzt gegen den Union-Spiel, ne? Die kamen ja erst um 5 Uhr morgens irgendwie oder 6 Uhr morgens waren die ja erst im Bett. Aber die haben den Tag erstmal dann, sollten sie erstmal den Kopf frei kriegen. Und das ist das, was du beschreibst ja ganz gut, was du jetzt erstmal, was du gerade eben gesagt hast. Also ich glaube, dass ihr aus der zweiten Halbzeit auf jeden Fall aufbauen könnt, weil mit dem Druck, mit der Präsenz, die ihr dann auf dem Platz gezeigt habt, da wird es doch jetzt, wenn ihr Sonntag spielt, ihr gegen Regensburg, glaube ich, ne?
Ja.
Ich weiß gar nicht, wie haben die heute nochmal gespielt? Die haben heute 1-0 verloren.
1-0 in Aue verloren.
Ja. Oh.
Also wie gesagt, die sind halt, der KSC, da passiert ja nach unten nichts de facto. Mhm. Also rein punktetechnisch aktuell, meine ich, passiert da jetzt nichts. Mhm. Und die haben jetzt die nächsten 4 Spiele, haben sie Regensburg, Aue, Düsseldorf und Paderborn. Also in den 4 Spielen kann man halt es selber regeln, sage ich mal. Und da bin ich sehr zuversichtlich.
Ja, das war ja auch das, was Eichner nochmal gesagt hat, am Ende jetzt schnellstmöglich 40 Punkte den Sack zumachen, die Saison ist vorbei. So mehr oder weniger. Ne?
Gondorf kommt zurück, das darf man auch nicht vergessen. Ich glaube, Gondorf wäre Gold wert gewesen in so einem Spiel, wie nach so einem Pokalspiel, sage ich mal, weil der mental und so und vom Typ her immer da ist. So. Hat ja Eiche auch nochmal zu Schulz gesagt, dass er gern so Leute gehabt hätte, quasi wie Schulz eher, noch einer mehr auf dem Feld, die halt quasi die Mannschaft auch mental mitreisen können. Und ja, ich mache mir da wenig Sorgen. sondern gucke jetzt eher sehr gespannt aufs Aufstiegsrennen, was ja nochmal eine gewisse Dynamik bekommen hat durch die Siege von Bremen, Darmstadt und St. Pauli. Und jetzt, ich hätte nicht gedacht, dass ich das vor 3 Wochen sage, aber ich glaube, St. Pauli hat jetzt recht gute Karten.
Ja, jetzt, ich bin mal gespannt, ob Darmstadt jetzt nochmal nachlässt, weil die hatten bisher noch keine Delle nach unten, keine richtige dolle Delle nach unten. Ich würde mir wünschen, dass die jetzt kommt. Weil ich meine, wir müssen jetzt nächste Woche nach Dresden. Das VDS dazu übrigens macht der Michael im Laufe der Woche. Freut euch schon mal drauf. Das sind halt, da kommen halt jetzt noch ein paar.
Es sind vier brutale Spiele auch für St. Pauli. Ja. Dann Heidenheim, dann auswärts Rostock, dann zu Hause Bremen.
Genau. Also das ist nochmal, und ich meine, wir haben ja gesehen, wozu Rostock jetzt fähig ist, ja. Also das ist kein einfacher Schnack, auf Schalke zu gewinnen, nach Rückständen und dann das Spiel so zu drehen. Respekt, ne? Auch wenn ich die Kugel am liebsten versenke. Aber der trifft selbst Jon Verhoek wieder.
Oh, wobei, Jon Verhoek hat jetzt quasi schon deutlich mehr Tore geschossen in einer Saison bei Rostock in der zweiten Liga als bei St. Pauli in 3 Jahren.
Ja, das stimmt.
Bei St. Pauli hat er 11 Tore, glaube ich, und ich glaube, jetzt hat er schon 13 oder so.
Ja, das stimmt. Ja, der braucht halt die Ostsee. Naja, wer weiß das schon. Genau. Hast du noch was zu sagen, Jörn?
Ich habe nichts zu sagen, außer dem FC St. Pauli noch eine schöne Restsaison zu wünschen und eine Restsaison. Oh. Der Sohn ist wohl noch wach, aber gut. Von daher hören wir wohl besser auf und ich wünsche dem FC St. Pauli und allen Leuten, die mit ihm verbunden sind, den Aufstieg und ich sag's mal so, wenn man dann auch noch Nürnberg und Schalke und so weiter aus dem Weg räumen, dann hat man es auch wirklich verdient.
Das glaube ich auch. Vielen, vielen Dank für das nette Gespräch, Jörn, und die Zeit, die du dir genommen hast.
Gerne.
Und euch auch viel Erfolg, dass ihr schnell wie möglich die 40 Punkte zusammenkriegt und die Saison quasi abhaken könnt.
Dankeschön.
Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich auch an euch da draußen, die ihr so im Stadion wart. Einen schönen Start in die Woche. Achtet auf euch, bitte denkt dran, bleibt gesund, immer schön. Aha, tschüss.